wäre es denn, wenn wir so regieren, wie wir morgen leben wollen? Wie müssten denn dann eigentlich staatliche Strukturen, Verwaltungshandeln, politische Entscheidungsprozesse denn eigentlich aussehen, damit wir auf die Herausforderungen, aber auch auf die Gegebenheiten am bestmöglichen nicht nur reagieren, sondern auch agieren können?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio CityLab mit mir Benjamin Seibel. Ich freue mich auf die heutige Diskussion. Das Thema Staatsmodernisierung ist spätestens seit der Bundestagswahl und dem Wahlkampf 2025 im Mainstream angekommen. Endlich, so möchte man sagen, als wir, die schon viele Jahre daran arbeiten. Unter anderem hat die Initiative für den handlungsfähigen Staat, die sogenannte unter Schirmherrschaft unseres Bundespräsidenten, ein paar Reformvorschläge vorgelegt, die in den Medien etwas breiter diskutiert wurden und das auch bis in den Koalitionsvertrag geschafft haben. Die wichtigste davon, es wird ein neues Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung auf Bundesebene geben. Ist das schon der lang ersehnte Durchbruch? Dass der öffentliche Sektor reformiert werden muss, möchte, glaube ich, niemand mehr bezweifeln. Aber ist dieses System überhaupt in der Lage, sich aus eigener Kraft zu verändern? Oder wird der Verwaltung vielleicht die eigene Beharrungskraft noch zum Verhängnis? Darüber möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast, mit Arne Treves. Arne ist Mitinitiator und Co-Lead der Initiative Reform der Allianz für den Staat von morgen und Teil des Führungsteams von Project Together. In der Reforminitiative haben sich mehr als 500 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes versammelt, um gemeinsam über neue Ideen für eine Reform der Verwaltung zu diskutieren. Arne hat vorher lange Jahre als Jurist für die Vereinten Nationen gearbeitet, hat Städte, Landkreise und Landes- und Bundesministerien zu Transformationsthemen beraten, war auch mal Startup-Gründer und Manager in der Musikbranche, auch selber Musiker. Wir haben gerade schon im Vorgespräch über die Tonqualität im Flughafen Tempelhof gesprochen, wo wir auch als CityLab verortet sind. Arne lebte, studierte und arbeitete in mehr als 10 Ländern, hauptsächlich in Subsahara-Afrika und in Mitteleuropa. Lieber Arne, herzlich willkommen im Radio CityLab Podcast. Und jetzt bist du bei Project Together und leitest die eben genannte Initiative. Ja. Vielleicht fangen wir da erstmal ganz vorne an und du erzählst mal, was es mit dieser Initiative auf sich hat, welche Ziele ihr verfolgt und woran ihr arbeitet.
Genau, wir haben Reform schon vor anderthalb Jahren ins Leben gerufen, so als Initiative. Wir wollten es wir probieren da eine Bewegung von Verwaltungsmitarbeitenden anzuschieben, die aus dem System heraus denkend quasi einen Raum außerhalb des Systems hat, um zu überlegen, wie kann denn eigentlich der Staat von morgen aussehen und dann wieder das in Experimenten und auch in Ideen wieder mit in das Verwaltungssystem mit reinzubringen. Also wir haben ganz am Anfang wirklich darauf geachtet, dass es vor allen Dingen Leute aus der Verwaltung sind eigentlich, die dort auch einen gewissen geschützten Raum bekommen, um miteinander zu diskutieren, weil wir gesehen haben, erstens, dass die staatlichen Strukturen, aber vor allen Dingen die Verwaltung in ganz vielen unserer anderen Arbeit, die wir bei Project Together machen, ein zentraler Ermöglicher oder Verhinderer sein kann. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir gemerkt haben, dass alle über Verwaltung sprechen und vor allem Verwaltungsbashing betreiben, aber keiner so richtig sozusagen mit den Leuten, die im System sind, gemeinsam denkt, wie kann es denn eigentlich anders sein und wie kann es denn, also wir haben eine riesengroße Beraterbranche, die da sehr viel drüber spricht, aber wir eigentlich keine so richtige Initiative hatten, die wirklich ko-kreativ probiert, über die föderalen Ebenen und Hierarchieebenen hinweg da gemeinsam daran arbeitet, wie kann es denn eigentlich anders sein. Es gibt Netzwerke, also da gibt Next zum Beispiel, ist ein gutes Netzwerk, mit dem wir auch partnerschaftlich verbunden sind. Und unser Anspruch war, dem nochmal was dazuzufügen, indem eben die Leute wirklich miteinander arbeiten. Also das wirklich von Staatssekretärsebene Bund bis Sachbearbeitungsebene Kommune alle vertreten sind und im Arbeitsduo zusammen zum Beispiel sich darüber unterhalten, wie sollte denn modernes Dienstrecht aussehen.
Wie organisiert ihr euch dann konkret in der Zusammenarbeit? Wie kann man sich das vorstellen? Ihr trefft euch einfach regelmäßig oder zieht euch mal ein, zwei Tage zurück und diskutiert einzelne Themen? Oder?
Ja, wir haben das schon probiert, irgendwie wie so ein, wie eine Bewegung aufzuziehen, die kann man ja nicht wirklich steuern. Also es ist nichts irgendwie was man irgendwie wasserfallmäßig ausrollt und sagt so, sondern wir haben eine Vorstellung gehabt, wir wollen irgendwie, dass so viel wie möglich Leute sich damit dahinter versammeln und dementsprechend auch ein Momentum kreieren, den Start von morgen zu denken und dann auch in die Umsetzung zu bringen. Was wir als zentrale Marke haben, ist, dass wir alle 6 Monate so ein Forum abhalten. Also es ist wie bei einem, sagen wir mal, agilen Prozess hat man ja immer so Review-Prozesse zwischen den Sprints, und so haben wir das auch. Alle 6 Monate lädt eine Kommune ein, 60 bis 90 Leute aus der Community ein, sich über unterschiedliche Inhalte eben dann zu unterhalten. Und dann geht es aber immer, und dann guckt man, was passiert in dem nächsten Sprint, welche Experimente will man zusammen angehen, welche Inhalte will man zusammen noch weiter durchdenken, und dann beim nächsten Forum wird dann wieder nach hinten geschaut, was haben wir erreicht, was haben wir in Experimenten erreicht, welche Inhalte haben wir erstellt, okay, und was muss jetzt als nächstes passieren. Das ist sozusagen, also diese Foren sind quasi immer die Landmarker im Prozess, und dann sind wir in, sagen wir mal, selbst organisierten Arbeitsgemeinschaften zu unterschiedlichen Themen, kommen Leute zusammen, manche sind wirklich sehr haptisch, also Experiment so bewährt vor Ort oder den Co-Pionierpreis, da kann ich später nochmal drauf eingehen, das sind dann wirklich sehr konkrete Projekte, wo Leute miteinander Sachen erschaffen einfach, also zusammen wirklich einen Preis zum Beispiel ins Leben holen, der Lösungen auszeichnet, wo eine Kommune etwas von einer anderen Kommune kopiert hat.
Wir, by the way, gewonnen.
Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit die Urkunde. Und das ist das eine. Oder eben, dass wir jetzt zum Beispiel in gewissen Themen Sachen für den Koalitionsvertrag probiert haben vorzuformulieren.
Wenn man auf eure übrigens sehr empfehlenswerte Webseite geht.
Die aktualisiert wird ab Mittwoch.
Ah, tatsächlich, ja, okay. Ja. Aber sie enthält auf jeden Fall sehr viel Content, also ja, sehr viele kluge Texte. Aber dann steht da dieser Slogan, wir regieren anders, als wir leben. Das fand ich sehr schön, weil es ein relativ schlichter, aber sehr klarer Gedanke ist. Und daran kann man sich, finde ich, ganz gut treiben. Was würde es denn heißen, wenn wir so regieren würden, wie wir leben? Was ist denn der Unterschied?
Oh, jetzt, okay, dann machst du jetzt gleich das Große und vielleicht.
Dafür bist du doch.
Ja, genau. Da, vielleicht sezieren wir das an der einen Stelle. Ich finde den Satz auch ganz gut eigentlich, weil er relativ klar die Problembeschreibung irgendwie auf, finde ich, einen Satz bringt, und dann so, dass wir uns danach um die Lösung eigentlich kümmern können. Ich glaube, ehrlich gesagt, Georg Dietz hat diesen Satz bei uns eingebracht, was er ja aussagen will, dass wir im täglichen Doing, im täglichen Leben Sachen mittlerweile anders machen. Wir vernetzen uns auf eine gewisse Art und Weise, wir bestellen Dinge, wir konsumieren, wir leben miteinander irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, und die staatlichen Strukturen oder auch die Interaktion mit staatlichen Stellen funktionieren komplett anders im Grunde genommen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch das Regieren funktioniert auch noch auf eine Art und Weise, die sich 1950 quasi ausgedacht wurde. Und dass das dann natürlich nicht mehr passt, das leuchtet irgendwie jedem ein. Und aus diesem Satz ergibt sich dann für mich aber immer sehr klar die Schlussfolgerung, okay, wie muss denn dann der Start von morgen aussehen? Also wie wäre es denn, wenn wir so regieren, wie wir morgen leben wollen? Also auch gar nicht mehr im Jetzt, sondern wir müssen eigentlich ja schon die Herausforderungen, die auf uns zukommen, oder die Gegebenheiten, die auf uns zukommen, irgendwie auch vorahnen und vordenken, damit wir gucken, wie müssten denn dann eigentlich staatliche Strukturen, Verwaltungshandeln, politische Entscheidungsprozesse denn eigentlich aussehen, damit wir auf die Herausforderungen, aber auch auf die Gegebenheiten am bestmöglichen nicht nur reagieren, sondern auch agieren können.
Ja, man merkt das manchmal, finde ich, auch man merkt das an ganz vielen Stellen in der Interaktion mit dem Staat, dass man so eine Art Entfremdungserfahrung da irgendwie auch macht. Ja, also ich bestelle mir Sachen irgendwie online mit einem Klick, aber dann eine Meldebescheinigung zu kriegen ist in Berlin jetzt übrigens nicht mehr, muss ich dazu sagen. Da ist es jetzt online möglich, aber viele andere Verwaltungsvorgänge sind eben wesentlich komplizierter, aber es ist auch Ich bin immer mal wieder geladen, zum Beispiel im Abgeordnetenhaus, im Ausschuss für Digitalisierung und Datenschutz. Und Ausschüsse funktionieren ja alle ähnlich. Und da gibt es dann auch so bestimmte Rituale, wo ich mich immer wundere. Also zum Beispiel, wenn man dann befragt wird, dann fragen alle Abgeordneten reihum.
Ja.
Und man muss das dann alles aufmerksam mitschreiben, weil man darf dann nur einmal sozusagen antworten. Also es gibt gar keinen Dialog. Und ich finde, das ist eigentlich eine relativ ineffiziente Form des Austauschs, aber sie ist eben so, also das sind sozusagen die Regeln und es fehlt dann auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Agency, dass sich jemand mal hinstellt und sagt, Leute, wir machen das jetzt mal anders, das ist doch Quatsch, so, beziehungsweise das zu verändern ist dann gleich relativ aufwendig, weil vermutlich muss irgendeine Geschäftsordnung oder Hausordnung dann angepasst werden.
Ich glaube, genau das ist der Punkt und da komme ich irgendwie zu dem größeren Thema des Staatsverständnisses. Also was erwarten wir eigentlich von dem Staat, ich sage jetzt mal den Staat, ich meine damit vor allen Dingen jetzt erstmal die Verwaltung, aber im Grunde genommen. Und ich glaube, in Deutschland kommen wir da oder haben wir immer ein gewisses Kontrollbedürfnis. Also es muss alles in sehr geregelten Bahnen laufen und das muss alles gut kontrolliert sein. Deswegen haben wir einen Drang zu Einzelfallprüfungen, deswegen haben wir einen Drang zu sklavischem Halten von Geschäftsordnungen, deswegen, also wenn wir jetzt aber sehen, was auf uns zukommt an Herausforderungen, sei es im Klimabereich, sei es im Demografiebereich, sei es im, weiß ich, auch Migrationsbereich, sei es im technischen Bereich, können wir das eigentlich, also kann der Staat es nicht lösen, kann es die Privatwirtschaft nicht lösen, also der Markt wird es nicht lösen, kann es die Zivilgesellschaft nicht selber lösen. Das heißt, was wir doch eigentlich bräuchten, wäre eine Stelle in unserer Gesellschaft, hier die Verwaltung, die uns alle organisiert und moderiert, so dass wir gemeinsam, also zusammen, diese Herausforderungen stemmen können. So. Das heißt, zum Beispiel ganz simpel, würde es bedeuten, dass man eigentlich viel mehr Co-Kreation, also Zivilgesellschaft und Staat zusammen etwas kreieren könnten. Das ist, wenn du den Ausschuss jetzt nimmst, das ist ein Paradebeispiel, wo eigentlich nur eine Befragung stattfindet von Sachverständigen, anstatt dass man irgendwie guckt, lass uns doch mal gemeinsam jetzt denken, folgendes kommt auf uns zu, was könnten wir denn da gemeinsam machen und ich bringe die politische Perspektive ein und du, liebe Sachverständiger, bringst mal deine technische Perspektive ein und jetzt denken wir das zusammen und erarbeiten das zusammen. Aber dieses Verständnis ist gar nicht da, sondern unser Staatsverständnis ist immer noch irgendwie der Staat muss Ordnung gewährleisten. Also dafür ist er da. Er hat keine moderative, keine gesellschaftsfazilitierende Funktion, sondern er hat eine rein ordnungsgebende Funktion.
Mhm.
Und das finde ich, da müssen wir wegkommen von, glaube ich. Also so, ich glaube, dass es in anderen Ländern, also in Deutschland wegkommen von, ich glaube, in anderen Ländern gibt es da schon mittlerweile, also bricht sich das auf, gibt es andere Verständnisse von Staat und damit auch eine andere Erwartungshaltung an staatliche Stellen. Aber in Deutschland haben wir vor allen Dingen immer noch dass er Recht und Ordnung schafft. Aber eigentlich könnten wir da mehr vom Staat erwarten und dementsprechend aber auch uns mehr einbringen.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach der Staat, das sind wir alle auch ein Stück weit. Und die Vision eines irgendwie großen Aushandlungsprozesses oder großen Gesprächs. Da musste ich jetzt dran denken, okay, das mutet uns Bürgerinnen und Bürgern aber auch einiges zu. Also die Frage ist auch so ein bisschen, können und wollen das Menschen eigentlich leisten, aktiv sozusagen an all diesen Prozessen beteiligt zu sein? Und vor allem, wie moderiert man diesen Prozess, damit er nicht in sozusagen einer Endlosschleife eines Gesprächs bleibt, sondern am Ende geht es ja um kollektiv bindende Entscheidungen. So ist, glaube ich, der politikwissenschaftliche Terminus. Und die müssen irgendwann auch getroffen und dann muss es auch gemacht werden. Und nicht immer gelingt es zum Beispiel, einen Konsens zu finden oder eine Lösung zu finden, wo alle Leute sagen, hey, das ist jetzt super, sondern manchmal tun vielleicht Entscheidungen auch weh. Also ist das ein, sag ich mal, kritisch nachgefragt, bisschen ein Wunschdenken, dass wenn man lang genug darüber spricht, man sich irgendwann einig wird, oder?
Nee, vielleicht, und das ist gut, dass du da nochmal nachfragst, weil ich damit nicht unbedingt meine, dass wir uns quasi jetzt mal böse gesagt zu Tode beteiligen oder zu Tode konsultieren, sondern es geht eher darum, also zum einen um welche Erwartungen haben wir an den Staat. Und wenn ich an den Staat eine Erwartung oder an die Verwaltung eine Erwartung habe, dass sie auch Gesellschaft mit moderiert, dann will ich da jetzt ganz plastisch gesprochen nicht nur JuristInnen in der Verwaltung sehen, sondern Leute, die Kommunikationsexpertise haben. Dann will ich den Staat nicht nur in der Amtsstube sitzen haben, hinter Eisentüren zu gewissen Sprechzeiten sprechen, sondern will ich, dass der Staat oder die Verwaltung draußen mich auf dem Tempelhofer Feld auch spricht oder für mich zugänglich ist. Also das ist in Dänemark immer Paradebeispiel. Ich habe da gelebt und gearbeitet. So, ich hatte da eine Bibliothek, zu der ich gerne gegangen bin. Da war immer jemand vom Bürgeramt da. So, und wenn ich ein Problem mit meiner Registrierungskarte hatte, dann war das überhaupt kein Problem. Dann bin ich da eben mal kurz zwischen zwei Büchern einfach hingegangen, weil er einfach da war. Weil das aber auch die Zugänglichkeit des Staates war auch eine Anspruchshaltung, die man hatte. So, das ist das eine. Das andere ist jetzt auf die Beteiligung zu. Ich glaube schon, dass wir probieren das immer Collective Ownership zu nennen, also kollektives Verantwortungsgefühl. Mhm. Ich glaube schon, dass diese Herausforderungen, die auf uns zukommen, wir eben alle gemeinsam schaffen müssen. Und dafür braucht es ein gemeinsames Verantwortungsgefühl von allen. Die braucht es auf der Privatwirtschaft, die braucht es in der Zivilgesellschaft, die braucht es im Staatlichen. Dieses kollektive Verantwortungsgefühl muss aber auch eben so moderiert werden, dass es eben auch irgendwie zumutbar ist. Also ich erwarte jetzt nicht von der Zivilgesellschaft und von dem einzelnen Bürger, BürgerInnen, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie jetzt, also oder jedes Problem lösen müssen. So. Sondern ich finde so ein bisschen die App, die ihr, glaube ich, auch mitentwickelt habt, so zum Bäume gießen oder die mir sagt.
Haben wir entwickelt.
Gieß den Kiez. Sowas ist für mich so ein Paradebeispiel, zum Beispiel, wie Bürger irgendwie leicht zugänglich gemacht wird, sich für die Gemeinschaft oder für das Gemeinwohl, und darum geht es beim Staat eigentlich, Gemeinwohl zu sortieren, organisieren, sich dafür einzubringen.
Ja.
Und das dann auch auf einer zumutbaren Ebene.
Ja, ja. Also ich entdecke tatsächlich in dem, was du sagst, jetzt auch ganz viele Parallelen zu unserer Arbeit. Also genau, bei Gieß den Kiez, da ging es tatsächlich auch um diese Frage des gemeinsamen Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für die Stadtnatur. Da gab es dann auch anfangs so kritische Stimmen nach dem Motto, das ist doch Aufgabe der Verwaltung, wieso müssen denn die Leute jetzt selber gießen? Die Leute wollen halt selber gießen und der eine engagiert sich halt im Fußballverein und der andere macht halt gerne Baumpflege. Es sollte in Ordnung sein, tatsächlich ist das inzwischen mitunter ein soziales Event, dass man sich im Sommer da trifft und sich um Bäume kümmert und die Baumscheiben schön macht und so. Wieso sollte der Staat an der Stelle sich hinstellen und sagen, oh, das ist aber verboten oder so, ne? Also wieso nicht diese Energie mitnutzen? Aber zum Beispiel auch unser Projekt Kiezlabor, was wir jetzt im dritten Jahr machen, also wo wir im Sommer rausfahren mit einem Container in die Kieze, greift ganz viel auf von dem, was du gesagt hast. Zum einen, weil wir oft mit den Bürgerämtern kooperieren. Und die sind dann vor Ort mit einem mobilen Angebot. Also dann steht dann irgendwo auf dem Platz in Berlin dieser Container für ein, zwei Wochen. Und da sind die Kollegen vom Bürgeramt dann da und bieten dort dann auch ohne Termin einfach so Perso erneuern oder so an. Und das löst unglaublich was aus bei den Bürgerinnen und Bürgern, die da vorbeikommen. Die können das gar nicht glauben. Also die erste Frage ist immer, das ist doch jetzt hier irgendein Scam oder so. Das ist doch jetzt nicht wirklich. Weil das ist natürlich auch das Kiezlabor, da steht dann so ein Sonnenschirm, dann gibt es noch kühle Getränke, läuft ein bisschen Musik und so. Man stellt sich Verwaltung so nicht vor. Und wenn die Leute dann realisieren, dass das echt ist, dann sind sie völlig baff. Aber wir machen im Rahmen des Kiezlabor-Projekts eben auch dieses Placemaking. Ne? Also wir gehen sozusagen an Orte, die vielleicht auch ein bisschen unter ihrem Potenzial bleiben, einen leerer, karger Platz, und überlegen, was könnte man denn hier tun? Und tun es dann aber, wenn es geht, auch. Ne? Also wenn jemand sagt, warum ist denn hier kein Freiluftkino? Dann sagen wir, Moment mal, also dann machen wir halt heute Freiluftkino. Oder, ne? Oder wir bauen Stadtmöbel oder so. Und da finde ich es nochmal ganz spannend, wenn man nämlich aus dieser reinen Wünsch-dir-was-Ebene des Diskutierens, was könnte man machen, rauskommt und sagt, wir machen jetzt einfach was. Dann passiert ganz viel. Ja. Ne? Es ist so eine Realisierung, die Leute merken, oh, hier geht wirklich was. Ja. Es trennt sich aber auch nochmal die Spreu von Weizen, von was ist nur eine schöne Idee und was ist eigentlich umsetzbar. Und auch viele Leute, die vielleicht eine Idee kritisch sehen und sagen, oh, Kino, das ist doch dann am Ende Ruhestörung oder so. die ändern dann ihre Meinung, ja, wenn sie es erleben und merken, ach nee, so laut ist es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, dieser Schritt sozusagen in die Praxis, das ist uns mitunter auch ein bisschen verloren gegangen, auch in der Politik, können wir nachher nochmal auf einer anderen Ebene drüber sprechen, sozusagen Delivery, ihr habt dazu auch Texte, ist auch wichtig, auch für das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit des Staates, wenn man sieht, da passiert jetzt was. Und manchmal sind das kleine Dinge. Hier wurden jetzt Blumen gepflanzt oder so an einem Ort, der vorher tot war. Das macht was mit den Leuten. Ne? Sie merken, hier kümmert sich jemand. So, das ist ganz wichtig, glaube ich.
Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Bei unserer Werkstatt der Mutigen gibt es einen Bürgermeister in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, der aus einer kleinen Kommune, die irgendwie relativ runtergerockt aussah, dann einen Verein gegründet hat und Farbe gestellt hat und gesagt hat, komm, wir malen unser Dorf jetzt irgendwie wieder gemeinsam schön an. Mhm. Und dieses Dorf war eigentlich am Sterben, also Leute, viel Wegzug und so. Und über diesen Verein und über dieses gemeinsame, irgendwie wir malen jetzt unser Dorf wieder gemeinsam an, ist ein soziales Event geworden und auf einmal ist es eine Kommune geworden, die sehr viel Zuzug auf einmal wieder generiert hat. Also so, das ist genau das, was du auch gerade hier im Kiez beschrieben hast, irgendwie, ich würde dann hoffen, dass sich daraus auch eine gewisse Erwartungshaltung quasi generiert und ich dementsprechend vielleicht auch mein Wahlkreuz setze als Bürger oder Bürgerin, dass ich sage, genau das, also so ist es nämlich in Dänemark. Da wird der oder die Bürgermeisterin dann vom Hof gejagt, wenn sie es nicht schaffen, dass die Verwaltung so nahbar ist. So, das ist, und das finde ich auch, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, eine Verwaltung muss auch mittlerweile da sein, um gesellschaftliche Konflikte nicht zu lösen, sondern zumindest als Mediation bereitzustehen. Also, dass es sich, weil die alten Verbandsstrukturen, die wir haben, also, weiß nicht, Diesel, Agrardiesel, war so ein klassisches Beispiel, wo dann ein Thema eigentlich nur als Zündfunken genommen wurde, damit sich alles irgendwie hochspielt und dann haben sich wieder die gleichen vier Männer irgendwie wahrscheinlich angeschrien, keine Ahnung, oder jedenfalls irgendwie. Und damit ist kein gesellschaftlicher Prozess entstanden eigentlich, der zu einer Lösung gefunden hätte. Und da, weil was drunter liegt, ist ein Wertschätzungsthema, dass die Landwirtinnen sich, glaube ich, da auch nicht wertgeschätzt fühlen. Oder da liegen ganz andere Themen drunter als dieses eine Agrardiesel-Thema. Und da bräuchte man eigentlich schon auch im Lokalen allein irgendwie eine Instanz oder eine Verwaltung, die da reinwirkt und die kommunikativ und mediativ reingehen kann und Gesellschaft organisiert, zusammenbringt, in Diskussionen bringt.
Man merkt vielleicht daran, dass ich jetzt auch schon 10 Jahre mit der öffentlichen Verwaltung arbeite, dass ich an diesem ganz schönen Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit dem Anmalen der Häuser, sofort so Gedanken hatte.
Jetzt bin ich gespannt.
Was eine Verwaltung dagegen haben könnte, ja? Also sofort so dieses, aber wenn da jetzt jemand auf eine Leiter steigt und dann runterfällt und sich verletzt, wer haftet denn dann? Oder was ist denn, wenn diese Farbe da dran gemalt wird, aber sie ist nicht fachmännisch angebracht, sondern bröckelt ab, weil irgendein handwerklicher Fehler gemacht wurde. Also ich glaube, das ist die Brille, ne, mit der wir leider auch aus Politik und Verwaltung auf sowas gucken und nicht so sehr dieses, dass man dann sagt, naja, dann streichen wir es halt in 2 Jahren nochmal an, weil macht ja eigentlich auch mega Spaß und war jetzt auch nicht so teuer. Also dieser Pragmatismus ist uns ja mitunter da ein bisschen verloren gegangen und dafür haben wir in diesen Verfahren und Prozessen so eine starke Verrechtlichung, also dass man halt guckt, ne, das Wichtigste ist jetzt nicht die Häuser anzumalen, sondern diesen ganzen Prozess, wie kommt Farbe an die Häuser, möglichst rechtssicher sozusagen abzuwickeln und die Ausschreibung ordnungsgemäß zu machen und die Verträge und so. Und das ist sehr weit weg eigentlich von der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger und hat ja nicht mal unbedingt gute Ergebnisse, weil es führt dann zum Beispiel dazu, dass dieser ganze Prozess irgendwie 3 Jahre dauert, während denen die Bürger halt immer noch keine Farbe an den Häusern haben.
Ja, das, ich glaube, das spielt unter deutscher Kulturraum, glaube ich, auch eine gewisse Rolle. Also ich habe da mal probiert, ein bisschen reinzugucken, woher kommt das eigentlich so, dass wir so ein gewisses Kontrolletti-Dasein führen. Also wir wollen alles irgendwie kontrollieren. Wie gesagt, die Einzelfallprüfungen. Wir wollen wirklich, dass jeder Einzelfall geprüft wird, anstatt dass wir mal Pauschalen akzeptieren und auch akzeptieren, dass dann 10% oder weiß nicht, 5% Leute damit vielleicht irgendwie Blödsinn bauen. Aber nicht nicht Unmengen an Ressourcen dafür verschwenden, irgendwie diesen 5% hinterher zu jagen und damit aber auch die 95 anderen Prozent, die sich rechtmäßig verhalten, irgendwie damit belasten. Da kommen wir dann irgendwie zum ganzen Bürokratiethema. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland, glaube ich, schon ein spezielleres Thema mit. Da gibt es andere Kulturräume, die damit anders umgehen. Also ich habe so Kulturstudien, vergleichende Kulturstudien dann darüber gelesen, dass im deutschen Kulturraum zum Beispiel Organisation und Sicherheit als Wert immer als oberstes in Umfragen geratet wird, während in den anglosächsischen immer Individualität und Freiheit als oberstes gewertet wird. Also und dann kann man darüber, weiß nicht, ich habe dann auch probiert, dann bin ich in diese Rabbit Hole reingegangen, dachte, woher kommt das eigentlich? Und dann natürlich waren irgendwie die Anglosachsen irgendwie diejenigen, die in die Meere gestochen sind und irgendwie jetzt mal sozusagen die Welt kolonialisiert haben und erobert haben, entdeckt haben. Während wir in Deutschland damit zu tun hatten, irgendwie unsere Königreiche da irgendwie zu sortieren und zu gucken, dass wir uns mal nicht mal irgendwie eine kurze Phase haben, wo wir uns nicht gegenseitig auf die Birne hauen.
Ja.
Also, und daher kommt vielleicht dieses, wir wollen unbedingt kontrollieren, aber wir müssen dieses Kontrolletti-Dasein irgendwie jetzt wegsperren, weil sonst schaffen wir es in der neuen Welt, in der komplexen Welt nicht sehr weit.
Königreiche sortieren machen wir in der öffentlichen Verwaltung immer noch sehr gerne. wir gehen mal wieder auf ein paar konkretere Forderungen aus eurer Initiative. Also ihr, ihr erwähnt es eben schon kurz, ihr habt einen Blog und auch ein Newsletter, wo eigentlich jede Woche, ist, glaube ich, die Idee, ein Meinungsbeitrag kommt, die immer mit so einem Was-wäre-wenn eingeleitet sind, einfach ein breites Spektrum an Ideen präsentieren, also wirklich sehr lohnenswert. Und Anfang März gab es dann nochmal von euch einen Text, Aufruf für eine mutige Staatsreform, wo ja auch nochmal so ein paar Kernforderungen, die vermutlich eben aus der Initiative, aus der Diskussion der Initiative auch entstanden sind, kann man natürlich auch nachlesen, aber ich greife mal zwei, drei raus. Also ein Thema, was immer wieder kommt, ist die Verwaltung als attraktiven Arbeitsplatz tatsächlich. Das ist auch natürlich was wir schon länger diskutieren, was aber unbedingt auch diskutiert werden muss. Da muss man nun mal hier in ein Bezirksamt gehen. Was glaubst du, braucht Verwaltung, um wirklich ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Jenseits repräsentativer Räumlichkeiten braucht es dazu ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, um auch Talent anzuziehen, um mehr Dynamik da vielleicht zu entfalten.
Okay, das ist ein breites Feld. Vielleicht fangen wir an, da gibt es für mich sozusagen Hardfaktoren und Softfaktoren. Hardfaktoren vielleicht angefangen damit, weil sie irgendwie am greifbarsten und vorstellbarsten sind, ist es natürlich irgendwie, braucht es eine gewisse Arbeitsumgebung, die man hat. Und wir arbeiten viel noch in Amtsstuben, die irgendwo in den 50er, also die große Renovierungswelle der Rathäuser war in den 50er Jahren. Und da wurden die Amtsstuben in dem damaligen Vorstellung des Staates relativ auch noch hierarchisch, der Staat als Patriarch und dementsprechend eben die Amtsstube irgendwie sollte Eindruck machen, das Rathaus vor Ort sollte Eindruck machen, sind alles Einzelbüros, man kommt rein, man riecht quasi schon den PVC-Boden und so, das heißt, ich glaube schon, dass man in den Arbeitsumgebungen, die muss man stärker aufbrechen. Und da ist, finde ich, ein schönes Beispiel, das Umweltbundesamt in Dessau, wenn du da reinkommst, hast du das Gefühl, du bist im Urlaub. Also so, das da geht dir gleich die Seele auf und da merkst du auch irgendwie, dass die Leute dann dadurch natürlich auch irgendwie, oder da kann man sich richtig vorstellen, dass die Leute dadurch auch einfach befreiter denken oder befreiter auch arbeiten und irgendwie mit einem anderen Gefühl reingehen, als wenn sie in so ein klassisches Rathaus mit 2 Meter dicken Wänden reingehen. So, das ist eine haptische. Dann auf den Soft-Faktoren, glaube ich, haben wir mehrere Sachen. Also wir haben, ich glaube, im öffentlichen Dienst schon ein Thema mit Führung und wie Führung gelebt wird. was nicht mehr ganz zusammenpasst mit den Arbeitssuchenden von heute und mit der Art und Weise, wie eigentlich geführt werden müsste. Wir leben da immer noch stärker hierarchisierte Systeme, also hierarchisierte Führungsstile. Leute werden auch nicht aufgrund ihrer Führungsqualitäten befördert, sondern aufgrund von anderen Qualitäten befördert. Dementsprechend hast du auch nicht besten Führungsqualitäten in Führungspositionen sitzen. Da müssten eben dieses Servant Leadership müsste viel mehr gelebt werden und damit auch anfangen. Und da ist zum Beispiel dieser Bürgermeister, der halt einen Verein gründet und sagt, kommt mal, macht mal mit, ich krempel auch die Ärmel hoch und mal da jetzt an, jetzt irgendwie natürlich ein sehr haptisches Beispiel, aber das geht auch in einer Landesbehörde, das geht auch in einer Bundesbehörde irgendwie, dass man das so aufziehen kann. So, und dann ist das ganze Thema Dienstrecht. Wir haben bei uns mal angefangen mit dem Slogan Beamtenrecht abschaffen. Und sind da in diese Diskussion eingestiegen. Wir sind jetzt gelandet bei Beamtenrecht oder Dienstrecht flexibilisieren eher. Mhm. Also eher darüber schaffen, wie kriegt man eigentlich mehr Rotation, Austausch innerhalb der Verwaltung hin. Also dass man, wenn du in eine Führungsposition willst, zum Beispiel, dass du einfach rotiert haben musst, dass du auf unterschiedlichen Stellen und zu unterschiedlichen Themen gearbeitet haben musst, um einfach auch mehr Perspektivwechsel gehabt zu haben. Mhm. Oder eben aber auch dieses ganze Querwechsler, dass es mehr Durchlässigkeit aus Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft in die Verwaltung rein und wieder raus auch möglich gemacht werden muss. Ich glaube, so in dem Amalgam irgendwie kriegt man das irgendwie hin, dann kann man natürlich immer und sollte man auch wahrscheinlich, muss man auch schon die Vorzüge auch noch rausstellen, Stichwort Arbeitgebermarke. Also ich glaube schon, dass eine Arbeit in der Verwaltung viel zu bieten hat, was Sinnhaftigkeit angeht und was auch Work-Life-Balance angeht. Da sind Vorteile, die man rausstellen kann gegenüber anderen. Aber trotzdem muss eigentlich im Backend auch noch relativ viel passieren und geändert werden. Da runzelst du schon die...
Nein,
die,
gar nicht. Nein, du hast jetzt sehr viele sehr richtige Punkte. Und ich möchte bitte auch gar nicht die Rolle desjenigen, der dich dann immer, deine guten Ideen dann immer auf den Boden, den hässlichen Boden der Realität zurückholt. Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren auch viele gute Leute gehen sehen aus dem öffentlichen Dienst. Es sind leider dann auch oft die Guten, die gehen, weil sie vielleicht auch weggelockt werden. Ich finde den Punkt mit der Rotation so ein bisschen zweischneidig, aber das ist jetzt vielleicht, geht vielleicht zu weit. Ich finde es mitunter schade, gerade wir haben viel eben mit Digitalisierung zu tun, wo es auch einfach dauert, sich eine gewisse Expertise anzueignen. Und manchmal treffe ich dann so Leute und die sagen, ja, ich habe jetzt 3 Jahre Digitalisierung, jetzt mache ich irgendwie Schifffahrt oder so. Ich mir so denke, Mann, wir brauchen dich weiterhin. So, ne? Und dann kommt jemand Neues reinrotiert, der sich erstmal das alles wieder aneignen muss. Du hast aber natürlich recht, dass eine gewisse Breite in der Perspektive wichtig ist. Vielleicht müsste man eher am Wissensmanagement sozusagen arbeiten, damit Leute eben nicht 2 Jahre brauchen, bis sie den Stand der Vorgängerin dann wieder eingeholt haben.
Vielleicht ist Rotation auch nicht das, also Rotation kreiert ja Generalisten, was du sagst, also sozusagen immer die ewige Diskussion zwischen, braucht man mehr Generalisten oder Spezialisten in manchen Bereichen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann sagt, und das sind nicht nur meine Ideen, ne, sondern das kommt eben aus der Community, dass man über Hospitations, also irgendwie auf jeden Fall eine gewisse Erweiterung des Horizonts schafft. So, ich glaube, sonst genau vereinsamt man auch so ein bisschen in seiner Amtsstube mit dem ewig gleichen Aufgabenkatalog.
Es gibt hier eine ganze Reihe von Punkten, die wir jetzt gar nicht alle durchgehen können aufgrund der Zeit, aber ein Thema, von dem ich weiß, dass es dir am Herzen liegt, auch aus vorherigen Gesprächen, ist das Thema Doppik versus Kameralistik, sprich der wirkungsorientierte Ressourceneinsatz in der Verwaltung. Es ist, glaube ich, so, dass auf kommunaler Ebene die Doppik relativ verbreitet inzwischen ist, im Bund und in Ländern aber noch nicht.
Nee.
Vielleicht erklärst du auch einfach nochmal, nicht jeder ist ja ein Haushaltsnerd, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer kameralistischen Haushaltsführung und der Doppik.
Genau, ich will mich jetzt auch nicht als Haushaltsnerd bezeichnen, da springen dann alle Haushaltsdirektoren dieser Republik mir dann an die Gurgel. Okay, kurz erklärt, es geht darum, wie wir unser Geld ausgeben, also einnehmen und ausgeben und wie wir es eigentlich verwalten im Grunde genommen. Die Kameralistik kommt von Kammer, da kann man sich vorstellen, aus welchem Jahrhundert das kommt, das ist irgendwann mal 16., 17. Jahrhundert erfunden worden und ist eine ganz klassische Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Jede Freelancerin kennt es aus der Steuererklärung, die Einnahmenüberschussrechnung, die man da immer abgeben muss. Der Bundeshaushalt ist genauso eigentlich auch aufgestrickt. Also der hat dann 6.000 Zeilen und listet eigentlich eben nur diese Einnahmen und Ausgaben auf. Was man da aber nicht trackt oder was man da eigentlich nicht ist, für was geben wir eigentlich dieses Geld aus oder was erreichen wir eigentlich mit dem Geld? Und da ist der doppische Haushalt, was so aus dem Privatwirtschaftlichen kommt, ist, dass man eine Bilanz aufstellt, in der man Gegenwerte auch mit bilanziert. Also man sagt, okay, was habe ich mit den 20.000 erreicht, dafür habe ich einen, weiß nicht, Dienstwagen. Das ist mal ein blödes Beispiel, aber es hilft manchmal, um Sachen irgendwie greifbar zu machen. Also ich habe einen Gegenwert geschaffen. Allein damit würde man, oder einen Vermögenswert dagegen geschaffen, allein damit würde man schon nachhalten, was passiert jetzt eigentlich mit diesen Ausgaben, die wir hatten. Die versanden dann nicht nur einfach im schwarzen Äther, also 500 Milliarden Sondervermögen sind dann nicht einfach nur irgendwo versandet, sondern wir können eigentlich relativ gut tracken, was wurde da eigentlich an Gegenwert geschaffen? Das ist die Doppik. Was unser Bestreben eigentlich ist, ist es, das nochmal einen Schritt weiter zu denken. Und das ist auch eine alte Diskussion, aber die irgendwie wieder geführt werden muss und eingeführt werden muss, ist, dass man zuerst die Ziele setzt und sagt, die wollen wir erreichen. Und dann sagt, und da für diese Zielerreichung wollen wir so und so viel Geld zur Verfügung stellen. Und dann müssen jetzt auf Bundesebene die Ministerien erklären, warum ihre Programme jetzt auf dieses Ziel besonders gut einzahlen. Und dann kriegen sie das Geld dementsprechend auch erst raus. Weil im Moment ist es so, dass jedes Ministerium für sich sagt, ah, ich habe letztes Mal, weiß nicht, 1,2 Milliarden gehabt. Ich habe jetzt einfach mehr Aufgaben, folgende Mehraufgaben, deswegen will ich jetzt 1,4 Milliarden haben als Budget. Und ach, übrigens, die andere Partei, das Ressort, das der anderen Partei gehört, hat 1,8 Milliarden gekriegt, deswegen will ich dann doch noch mal 0,1 Milliarden oben drauf haben. Also das ist ja im Grunde genommen jetzt runtergebrochen und simplifiziert die Logik.
Man gibt das Geld in erster Linie aus, damit man im nächsten Jahr nicht weniger bekommt.
Ja, genau. Genau, das auch. Das ist dann das Dezemberfieber, wenn man dann nämlich merkt, huch, wir haben es nicht alles ausgegeben. Das heißt, nächstes Mal fragt uns doch jemand, wenn wir nach 1,8 Milliarden fragen, sagen die, hä, weil ihr habt doch nur so 1,6 ausgegeben. Geht ja gar nicht. Deswegen kriegt er nur 1,6. So, das ist gerade. Wenn man jetzt aber Ziele hätte und sagen würde, folgende Ziele wollen wir erreichen und dann muss jedes Ressort sagen, okay, für das Ziel, weiß nicht, Verkehrswende, habe ich übrigens ein super gutes, als Verkehrsministerium, super gutes folgendes Projekt oder Programm oder Förderrichtlinie oder Gesetzgebungsverfahren, wo die Umsetzung folgendes kostet, dann müsste ich das eigentlich quasi pitchen. Also wenn man es richtig konsequent zu Ende denkt, gibt es vor der Haushaltswoche eigentlich eine Wirkungswoche im Bundestag, in der die Bundesregierung, dafür wurden sie gewählt, politische Ziele festsetzt und oder aufzeigt, das sind die Ziele, die wir als gewählte Bundesregierung für uns jetzt gesetzt haben. Und dann müssen die Ressorts sagen, okay, wenn das die Ziele sind, hier folgendes, also wir pitchen auf das. Und weil wir als Verkehrsministerium auf die Verkehrswende nur halb zielen können, tun wir uns übrigens mit dem Umweltministerium auch noch zusammen und haben folgendes gemeinsames Programm. Also es würde auch animieren dazu zusammen. Und dann kann man danach auch besser gucken, okay, wir haben jetzt für das Ziel 2 Milliarden ausgegeben. Was haben wir denn eigentlich in der Zielerreichung erreicht? Sind wir da vorangekommen? Oh nee, wir sind da noch nicht mal 10-20% nach vorne gekommen. Dann scheinen wir irgendwie diese 2 Milliarden nicht gut ausgegeben zu haben. Oder wir müssten was ändern. So die Logik müsste ein, und das klingt manchmal, also für mich ist es so, dass ich manchmal denke, es klingt doch so simpel und so logisch, aber es ist extrem schwer argumentativ glaube ich, wird das auch verstanden, aber es gibt gewisse Kräfte noch auf Bundesebene, die sagen, es ist nicht praktikabel und es wird deswegen nicht eingeführt.
Ja. es erinnert mich ein bisschen an so eine Rückkopplungsschleife, also hat mit Lernen zu tun, auch mit Agilität, mit der Möglichkeit, auch noch Anpassungen zu treffen, wenn man merkt, bestimmte Wirkungen treten nicht so ein. Also ich habe es als Nicht-Haushaltsexperte also so verstanden, du sagtest, man kauft dann ein Auto, meinetwegen ein E-Auto.
Ja, genau.
Sehr gut. So 20.000 Euro, die Kameralistik würde sagen, gut, jetzt sind die 20.000 Euro sind jetzt halt ausgegeben, toll gemacht.
Ja.
Und in der doppelten Buchführung würde man sagen, 20.000 Euro Geld sind weg. Dafür ist jetzt 20.000 Euro Auto da.
Genau.
Und ich schreibe vielleicht auch über mehrere Jahre eigentlich nur den Wertverlust des Autos ab. Und das ist ja ein ganz anderer Blickwinkel auch auf Investitionen.
Genau.
Wir haben es übrigens beim Thema Bäume, über das wir schon gesprochen haben, hatte ich mal ein interessantes Gespräch, wie andere Städte Bäume zum Beispiel in ihre Bilanzen mit aufnehmen als Assets und dass den Blick darauf, wie man mit diesen Bäumen umgeht, total verändert. Ne? Also dass man sagt, ja, so ein Stadtbaum, der kostet mich als Stadtverwaltung was in der Pflege und so weiter und der muss gepflanzt werden, aber er bringt der Stadt auch was zurück. Schatten, reinigt die Luft und so weiter. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, wir wollen da jetzt ein Einkaufszentrum bauen, da müssen doch nur 200 Bäume gefällt werden. Dann kann man sozusagen anders argumentieren, wenn man die Bäume in der Bilanz hat und sagen, genau. das ist zu teuer, 200 Bäume zu fällen und das würde sonst gar nicht gehen.
Nee, das, ich meine, das ist dann wirklich, wenn man das erst, also genau in der Doppik aufführt und diese Bilanzlogik drin hat, dann kann man genau das, was du sagst, also Ökosystemleistungen, im Grunde so nennt man es jetzt im Technischen, dann irgendwie probieren, da drin abzubilden.
Ja.
So, und das gibt es ja schon auch im landwirtschaftlichen Bereich zum Beispiel. Irgendwie gibt es da eine große Diskussion drum, wie kriegt man das eigentlich hin, dass solche Ökosystemleistungen, die ein Landwirt, der auf regenerative Landwirtschaftspraktiken umstellt, eigentlich abgebildet werden kann.
Du hast jetzt kurz das Sondervermögen erwähnt, das natürlich jetzt eine spannende Entwicklung ist. Es gibt neben den Militärausgaben auch nochmal 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz. Davon 100 für die Länder, habe ich gelesen.
Länder und
also
Kommunen,
über 12 Jahre dann gestreckt. Jetzt passiert da ja wieder was für die Politik vielleicht auch Typisches. Man feiert sich ein Stück weit dafür, dass man diese Gelder mobilisiert hat. Was ja zugegeben auch eine Leistung ist, das Geld zu mobilisieren. Aber eigentlich muss man es ja erstmal noch ausgeben. Also die Frage, wie man dieses Geld jetzt auf die Straße bekommt, ist nochmal eine ganz andere. Es gibt in diesem neuen Buch von Ezra Klein und Derek Thompson, Abundance. Das Beispiel, gibt es viele Beispiele in diese Richtung, aus dem Inflation Reduction Act in den USA. Ähnliche Größenordnung, glaube ich, 1 Billion Dollar. Und da hatte sich die beiden Regierungen das Ziel gesetzt, sie wollen tausende von E-Ladestationen bauen. Ganz normale Maßnahme in klimafreundliche Infrastruktur 2021 und haben auch das Geld dafür mobilisiert und sich dann sozusagen gefreut darüber, dass das jetzt ja da ist. Und als Biden dann letztes Jahr aus dem Amt schied, waren nicht tausende gebaut, sondern 7. und das ist ja tatsächlich was, finde ich, was uns in Deutschland auch droht, weil diese, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff Delivery, also Implementierungskompetenz, uns ein Stück weit fehlt. Mitunter hat das mit der von dir schon genannten Bürokratie zu tun, man verzettelt sich in irgendwelchen Vorschriften, alles ist komplizierter und so. Mitunter habe ich auch das Gefühl, als wäre es der Verwaltung fast schon abtrainiert worden, ein Stück weit, dieses Delivery, ne? Also weil ich glaube, dass das Zeiten gab, wo der Weg in die Umsetzung noch direkter oder kürzer war. Mazzucato hatte dazu geschrieben, Mondlandung und so. Ne? Wir machen wir jetzt in 10 Jahren, paff, so. woran liegt das, dass uns das so schwer fällt? Und mir scheint da, und das ist ja auch das Argument aus diesem Buch Abundance, dass das ist jetzt ganz zentral, dass wir diese, wie kriegen wir es eigentlich hin, Dinge zu bauen und zu verändern und nicht nur drüber zu diskutieren, dass wir das ins Zentrum rücken.
Ja, ich glaube, das ist die entscheidende, die ganz, ganz entscheidende Frage. Und das, ich habe mal von Jonas Deichmann, der hat so ein Triathlon um die Welt gemacht, der meinte irgendwie, das Problem war gar nicht dieses Triathlon um die Welt machen, Rennen und Schwimmen und Laufen über 1000 Kilometer, sondern das Problem war, das Schwierigste ist, an die Startlinie zu kommen und den ersten Schritt zu machen. Mhm. Und ich glaube, genau an dieser Schwelle sind wir irgendwie in dieser Schwierigkeit. Ich würde da gerne so ein bisschen eine Unterscheidung mit dem machen, was du machst zwischen kommunaler Ebene und Land- und Bundesebene. Ja. Weil ich glaube, und das kannst du vielleicht nochmal irgendwie als Berlin City Lab, könnt ihr das nochmal besser sehen. Ich beobachte gerade auf kommunaler Ebene wirklich sehr viel auch durchaus gewillte Umsetzungskraft. Da will viel umsetzen.
Da fehlt Geld.
Genau. Ja. Da fehlt Ressource. Genau. Ja. Also, ja, weil es, oder Ressource ist gebunden in zum Beispiel der verwaltungstechnischen Abwicklung von Fördermitteln vom Bund. Also so. Und ich glaube, genau darum geht es, wenn wir jetzt auch wieder sagen, okay, also 500 Milliarden für Infrastruktur, davon muss man jetzt mal ehrlich sagen, nur 100 für Kommunen und Land über 10 Jahre oder 12 Jahre gestreckt und dann über die Länder an die Kommunen vergeben, entweder oder, ich weiß nicht, ob das dann auch in direkten Bundesförderungen dann passiert, die hoffentlich dann nicht in der üblichen Art und Weise vergeben werden mit Auflagenlisten, sodass viele Kommunen schon abwinken und sagen, wir werden uns darauf gar nicht, also da haben wir Paradebeispiele, Digitalpakt, Schule und weiß ich was, wo wir einfach gar nicht mit der Umsetzung, wie du sagst, vorankommen, weil wir, glaube ich, die Gelder auch falsch channeln. Und so, und deine Frage war jetzt aber, wie kommen wir jetzt eigentlich ins Tun? Ich glaube wirklich, dass wir, für mich ist da dieser Satz oder so ein Mantra hat sich für mich verfestigt über die Jahre, dass es zentral steuern, dezentral umsetzen. Und dass man wirklich die Kommunen brauchen in der Umsetzung, gerade im Infrastrukturbereich, wesentlich mehr Beinfreiheit, finanzieller Art, aber auch Umsetzungskräfte. Das heißt, wir müssen in allem, was wir machen, den Kommunen Geldern zur Verfügung stellen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch wirklich die Auflagendichte dann stärker runterdrehen. Und dann sollen die Kommunen wirklich die Freiheit haben, Sachen so umzusetzen, wie sie vor Ort auch gerne umsetzen wollen würden. Das zusätzlich, und da kann der Bund wiederum eine Rolle spielen, oder die Länder auch, indem man die Kommunen dann auch noch stärker vernetzt, sodass nicht das Rad an jeder Ecke der Republik neu erfunden werden muss, sondern dass da auch irgendwie gute Lösungen irgendwie schnell skalieren und hin und her gehen. Aber ich glaube, diesen Freiraum braucht es. Das heißt, ich glaube, so kommen wir auch stärker ins Machen. Dann der zweite Mantrasatz, den ich dann reingeben würde, don't let the perfect be the enemy of the good. Mhm. Also so auch ein klassisch deutscher Fehler. Wir brauchen den bis ins letzte Detail durchdachten Wasserfallplan, bevor wir überhaupt loslaufen. Nein, lass uns doch wirklich relativ schnell anfangen und in der Sprintlogik eher arbeiten. Lass uns Review-Prozesse einsetzen. Also, keine Ahnung, ich finde da immer, da gucke ich gerne nach Niederlande. Die haben so einen Verantwortungstag, in dem halt einmal im Jahr öffentlich darüber debattiert wird, was wurde eigentlich mit dem Geld erreicht, das wir jetzt übers letzte Jahr eingesetzt haben. Aber in einer Art und Weise anscheinend diskutiert, dass nicht sofort Ministerköpfe rollen oder sondern so debattiert darüber, dass man auch wirklich lernt aus den Fehlern. Mhm. Und das hat für mich etwas, sozusagen, wenn man das gut und konsequent macht und dann sagt, okay, bis zum nächsten Jahr nehmen wir uns Folgendes vor und dann gucken wir zurück, was haben wir geschafft, was kann verbessert werden. Aber dafür brauchen wir eine andere Art auch zu kommunizieren miteinander. Mhm. Aber das beides sozusagen auf der einen Seite dezentral mehr Freiraum geben, während wir zentral vernetzen, zur Verfügung stellen und auch eine gewisse Richtung und Rahmen vorgeben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass wir gucken, dass wir den Perfektionismus runterschrauben und eher die Macherei hochheben, indem wir einfach in eine Sprintlogik kommen.
Ja. Ja, und die Fördermittelbürokratie auch zwischen eben Bund und Kommunen zum Beispiel ist wirklich ein großes Problem. Also kenne ich jetzt auch zum Beispiel aus Brandenburg kleinere Kommunen, die halt sagen, um mich auf so eine Bundesförderung zu bewerben, brauche ich erstmal eine halbe Personalstelle, die ich nicht habe.
Genau. Ja. Ergibt gar keinen Sinn. Also ergibt für viele, wir haben ganz viele Kommunen bei uns in der Bewegung, die halt alle uns sagen, das ist eher Regelfall, dass wir eine Bundesförderung eher sozusagen zur Seite legen und ablegen, weil wir damit zu überlastet sind. Da wäre zum Beispiel hilfreich, wenn man jetzt Teile dieses Sondervermögens zum Beispiel in einen Kommunalfonds packt, der vielleicht sogar auch noch Privatgelder hebeln könnte, im Grunde genommen. Und dann dann bewirbst du dich als Kommune einmal darauf und nicht für Smart City, für was gab es alles, Wärmewende, für also du bewirbst dich nicht für jede Kleinstaufgabe, die eigentlich sowieso deine Pflichtaufgabe irgendwann mal wahrscheinlich werden sollte, als Kommune bewirbst dich extra, sondern du bewirbst dich einmal drauf, du kriegst das Geld sozusagen in einer quasi Flatrate rübergewachsen und damit bist du dann frei und machst dein Ding und dann das vielleicht dritte Mantra wäre dann Haftung hoch, Kontrolle runter, also die Kontrolle vor den runterfahren. Lass uns nicht über Auflagen steuern, sondern lass uns über Ziele steuern. Also dass dann klar gesetzt werden, folgende Ziele müsst ihr erreichen. Mit den Geldern, die ihr bekommt, also Mobilitätswende, Wärmewende, erneuerbare Energie, also Energiewende, das sind die Ziele, die ihr in dem erreichen müsst. Wie ihr es macht, ist euch überlassen. Aber wir wollen dann einen Bericht darüber sehen, ob ihr die Ziele erreicht habt, ja, nein. Das führt nicht automatisch, wenn ihr sie nicht erreicht habt, dazu, dass ihr die Gelder nicht kriegt. Aber wir wollen daraus gemeinsam lernen.
Ja.
So, und dann diskutieren wir gemeinsam darüber, ob das jetzt ein sinnvoller Einsatz, euer Weg sinnvoll war oder ob nicht ein Weg von einer anderen Kommune vielleicht besser war.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was auch in den aktuellen Diskussionen über Staatsmodernisierung, also dieses auch Berichtspflichten zum Beispiel runter, ne? Jetzt auch im Zusammenspiel von Staat und Unternehmen zum Beispiel und dafür aber potenzielle Strafen hoch bei Missachtung von Recht, aber dass man nicht sozusagen in vorauseilendem Gehorsam erstmal 200 Seiten begründen muss, warum man sich an das Recht hält und wie genau, sondern dass sozusagen Vertrauen wieder reinkommt. Man sagt, wir gehen erstmal davon aus, dass ihr es macht. Aber wenn ihr unser Vertrauen missbraucht, werdet ihr umso härter bestraft. Das scheint mir schon so ein bisschen ein Paradigmenwechsel zu sein, der sich da abzeichnet.
Ne? Ja, also ich glaube, und da sind wir wieder beim Staatsverständnis. Wenn wir auch ein Staatsverständnis haben, dass Staat und BürgerInnen quasi auch mehr auf Augenhöhe agieren sollten, dann ist dann ein gewisses Vertrauen. Wir haben seit den 50er Jahren ja zum Beispiel ein Genehmigungstatbestand nach dem anderen angehäuft. Also zuerst war es der Brandschutz, dann war es Emissionsschutz und dann sowieso die ganzen Öko-Standards. Und jetzt haben wir dazu, zu diesen ganzen, also haben wir diese ganzen, also das hat dazu geführt, dass wir im Grunde genommen, weiß nicht, bei einem Umbau eines Einfamilienhauses in einer in einem Wohngebiet drei Genehmigungen einholen müssen, im Grunde genommen. Das ist ja wahnwitzig. Was man jetzt eigentlich machen müsste, wenn man sagen würde, wir haben ein Staatsverständnis von einem Staat und Bürger auf Augenhöhe, würde man sagen, lieber Bürger, du kriegst einen Vertrauensvorschuss, wir machen daraus nur noch einen Anzeigetatbestand, also du musst nicht mehr eine Genehmigung einholen, du musst es anzeigen und wir als Verwaltung kriegen dann 2 Wochen, 3 Wochen irgendwie maximal Zeit, darauf zu reagieren und sagen, halt, stopp, geht nicht, weil, und dann müssen wir es aber auch begründen. So, und das kann man wenn man sagt, das machen wir jetzt für den Niedrig- und den Mittelrisikobereich flächendeckend breit, dann würde man schon so viel Entlastung, spürbare Entlastung, glaube ich, bei Bürgerinnen und Bürgern erwirken, ohne dass wir damit wirklich auch die Standards senken. Weil der rechtliche Rahmen, nachdem der oder die Hausbauerin ihr Haus da umbaut, bleibt bestehen und er muss die Standards auch irgendwie beachten, aber das ist ihm und ihr überlassen, das zu tun.
Ja.
So, aber das heißt, wir haben ja diese ökologischen Standards und die Brandschutzstandards und die sozialen Standards, die haben wir uns alle hart erarbeitet. Deswegen mag ich auch nicht so ganz diese Diskussion, die stattgefunden unter Bürokratieabbau, die eigentlich eine Deregulierungsdiskussion ist, sondern das müssen wir klar trennen. Das eine ist das Wie und das andere ist das Was. Und die Standards würde ich ungern runterregeln lassen, sondern wir müssen das Wie ändern. Und da würde ich mehr Vertrauen den Bürgern und Bürgerinnen wieder zuschieben. Und das, glaube ich, würde der oder die Bürgerin auch honorieren. Und dann haben wir auch genug Ressourcen, um den 5% oder den 10%, die dann damit irgendwie Blödsinn bauen, Schindluder treiben, dass wir denen auch hart hinterhergehen und die dann auch mit einer höheren Haftung auch richtig zur Kasse oder wie auch immer zur Verantwortung ziehen.
Wir biegen mit Blick auf die Uhr schon auf die Zielgerade ein, aber es gibt noch mindestens 2 Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Die eine bezieht sich auf Digitalisierung, denn darüber haben wir jetzt heute kaum gesprochen. Ich finde das ganz interessant. Noch vor einigen Jahren liefen die Diskussionen über die Modernisierung der Verwaltung eigentlich ausschließlich unter diesem Label Verwaltungsdigitalisierung. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass mit dem Scheitern des OZG man gesagt hat, naja, okay, wir fangen lieber nochmal ganz von vorne an. Nee, ich vermute aber nicht, sondern man hat doch gemerkt, es gibt sozusagen keine technologischen Quickfixes hier für bestimmte strukturelle oder prozessuale Probleme. Aber vielleicht täusche ich mich auch. In eurer Initiative spielt Technologie und Digitalisierung vordergründig keine so große Rolle mehr. Würdest du das auch so sehen?
Jein. Also vielleicht noch mal einmal zu deiner Einordnung. Ich weiß gar nicht, ob das nicht wirklich einfach ist, wenn man nach 10 Jahren oder weiß nicht, 15 Jahren irgendwie neue Sau durchs Dorf treiben muss irgendwie und Digitalisierung irgendwie dann irgendwie und wirklich vielleicht müde geworden ist, vielleicht ist es wirklich das, wüsste gar nicht, warum das jetzt so in den Hintergrund, oder ich würde auch gar nicht sagen, dass es unbedingt so stark in den Hintergrund rutscht. Bei uns ist es eher so, dass wir wirklich eine Einsortierung, wir sind immer über die Frage eingestiegen, eben, wie sieht der Staat von morgen aus? Mhm. Und dann kommst du erst bei dem, wie kommen wir dahin oder was muss dazu gegeben sein zur Digitalisierung? Aber du kommst auch vorher zu ganz anderen, nämlich was sind die Kompetenzen, die der Staat von morgen eigentlich braucht? Also wie muss das Personal ausgestattet sein? Wie verteilen wir denn eigentlich unsere Gelder? Auch zu der Frage kommst du wie? Also wir kommen zu, neben der Digitalisierung auch zu ganz anderen Fragen. Das heißt, deswegen haben wir Digitalisierung bei uns mit drin und wir haben auch viele DigitalisierungsexpertInnen bei uns, die in ihrer tagtäglichen Arbeit in der Verwaltung digitale Lösungen sogar selbst entwickeln. Aber bei uns ist es wirklich eher sozusagen als Werkzeug, um etwas anderes zu erreichen. Und ich mache es mal vielleicht ganz plastisch, weil wenn ich von dem Staat von morgen spreche, dann ich habe mal für eine Kommunal-, also für einen Landratsamt, deren Prozesse erhoben. Da waren wir, ich glaube, irgendwo bei 320 Prozessen, die wir erhoben haben. Die hatten 117 Fachverfahren dafür, für den sie relativ viel Geld ausgegeben haben pro Monat. So ungefähr, jetzt, wenn ich eine Zahl ranpacken würde, wäre es so ungefähr 80% dieser Prozesse sind sehr klare Wenn-Dann-Beziehungen. Ja. Also die man auch schon 1960 hätte wahrscheinlich automatisieren können, weil sie klar sind, wenn das Ereignis passiert, dann folgt das raus. So, das heißt, wir können im Backend eigentlich der Verwaltung wirklich massiv automatisieren. Ja. Und das glaube ich, da habe ich immer noch Hoffnung, wird auch passieren. Wenn wir so ein paar Kipppunkte erreicht haben, dass wirklich alle vielleicht ein einheitliches E-Aktensystem haben und so, ich glaube, dann kommt hoffentlich so ein bisschen die Lawine ins Rollen. Und dann denken ja alle, okay, gut, cool, dann können wir ja Stellen abbauen. Aber das ist da, wo ich dann sage, nee, wir brauchen diese Leute dann eben in der Gesellschaft drin. Wir brauchen die Leute raus aus dem Amtsstuhl. Wir brauchen das, was uns dann nach den Rentenwellenabgängen immer noch bleibt an Personalkörper, brauchen wir im Grunde genommen, damit der Staat eben seine gesellschaftsmoderative Funktion weiterhin übernimmt, brauchen wir da andere Kompetenzen für. Und deswegen ist für mich Digitalisierung halt dieser Zwischenschritt, ja, okay, diese Wenn-Dann-Automatisierung. Und natürlich mit Hilfe von KI geht da noch wesentlich mehr im Grunde genommen, sodass wir zu einer gewissen Art in manchen Bereichen zu einem No-Stop-Government kommen, also wo du gar keinen Antrag mehr einreichen musst, weil dir automatisch, wenn du ein Kind kriegst, du eigentlich nur nach der IBAN gefragt wirst und dann eben dein Kindergeld eben automatisch bekommst und du nicht wie ich anderthalb Jahre dem hinterherrennen musst. So, ich glaube, da kommen wir auch hin. Also da wird der Druck, glaube ich, auch automatisch steigen. Deswegen ist für mich fast Digitalisierung so eingewoben in alles. Hat aber trotzdem spüre ich an manchen Stellen immer noch das Risiko in den jetzigen Diskussionen, dass entweder die Verwaltungsdigitalisierung die anderen Verwaltungsmodernisierungsthemen dominieren wird oder andersrum. Also, dass diese Themen gegeneinander ausgespielt werden und nicht zusammengedacht werden. Weil das Personalthema muss mit dem Digitalisierungsthema zusammengedacht werden. Das Finanz-, wie verteilen wir die Finanzen, muss mit den anderen beiden Themen zusammengedacht werden. Wie verteilen wir die föderalen Aufgaben, muss auch mit denen zusammengedacht werden. Und das hoffe ich, dass das neue Ministerium das auch so tut.
Genau, das ist ja immerhin jetzt Staatsmodernisierung und Digitalisierung im Namen trägt. Wir wünschen natürlich alles Beste an dieser Stelle. Ja. Zum Abschluss möchte ich nochmal sozusagen auf, auch deine große Vision kommen, mit einem kleinen Schlenker über einen Text, den ich spannend fand von euch, der hieß, was wäre, wenn man die gute Disruption wagen würde? Denn für alle Leute, die sich mit Verwaltungstransformationen beschäftigen, gilt es im Moment, man blickt mit einer Mischung aus Erschaudern und auch einer seltsamen Faszination, wenn wir ehrlich sind, nach Amerika, wo eine disruptiv, das ist ja eigentlich auch ein Silicon Valley Technologiebegriff sozusagen, der dort aber auch angeeignet wurde, ein disruptiver Umbau des Staates irgendwie statt. Und man fragt sich so ein bisschen, warum das eigentlich immer nur die Bösen in dieser Radikalität hinbekommen. Vielleicht, weil man dazu tatsächlich Recht auch brechen muss oder sich über Recht hinwegsetzen muss. Also so vieles von den Maßnahmen, die gerade in Amerika passieren, sind ja Dinge, bei denen in Anführungszeichen normale Politiker sagen würden, das geht gar nicht. Da sind uns durch Recht und durch Verfahren einfach die Hände gebunden. Und wir sehen es ja auch in der deutschen Diskussion jetzt, dass immer wieder mal von einer Verrechtlichung des Systems, interessante Vokabel übrigens, also wir leben ja in einem Rechtsstaat, wir wollen das eigentlich auch, aber offenbar gibt es auch zu viel davon. So, das nur als Schlenker, weil ihr dann nämlich diese, wie ich finde, absolut wichtige Frage stellt, was wäre denn sozusagen eine positive Alternative, die aber vielleicht mit einer ähnlichen, mit einem ähnlich radikalen Anspruch eigentlich herangeht, damit es nicht bei einem kleinen Reformchen bleibt, sondern wir wirklich hier mal Weichen stellen. Und deswegen meine Abschlussfrage sozusagen jetzt eingeleitet, nach deiner großen Vision, in der vielleicht auch die Technologie und die Staatsmodernisierung zusammen gedacht wird, was könnte dieser Staat eigentlich sein, was sollte er sein, was ist deine Vision?
Okay, dann kann ich einmal ganz kurz die drei Lager aufmachen irgendwie und dann biege ich darauf ein, weil ich finde es wichtig, dass wir das irgendwie für uns verständlich machen, dass wir auf der einen Seite, ich nenne sie mal Anti-Institutionalistinnen, also Musk und Dorsch, die eigentlich, deren Ziel ist es nicht, den Staat effizienter zu machen, meiner Meinung nach, sondern deren Ziel ist es, den Staat erstmal zu schreddern.
Ja.
Also sozusagen so abzubauen, until the system cracks und dann wieder probieren aufzubauen, was in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht funktionieren kann, weil gesellschaftliche oder sagen wir mal gesellschaftliche Mechanismen anders funktionieren, als wenn man das bei Tesla macht, also bei ingenieurslastigen Sachen. Deswegen. Aber Ziel ist da, Staat schreddern. Dann hast du auf der anderen Seite Kräfte, und davon haben wir hier in Deutschland schon noch einige viele, die sagen wir mal, die InstitutionalistInnen
bewahren wollen.
Genau, die sagen, das System hat uns stabil durch viele Krisen durchgebracht. So, das wird uns auch durch die nächsten Krisen stabil durchbringen. Deswegen sollten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Schräubchen drehen, aber eben nicht machen. So, unsere Sache ist, wir wollen nicht Staat schreddern, wir wollen nicht den Staat oder die Verwaltung, wie sie jetzt besteht, wirklich so erhalten, sondern wir brauchen auch eine ernst gemeinte Radikalität in der Art und Weise, wie wir den Staat jetzt besser machen. Und da komme ich auf das Wie und das Was wieder zurück. Also, dass wir das Wie des Staates verändern und nicht das Was. Also nicht die Standards senken, nicht das, was wir uns an Rahmen gegeben haben, gerade verfassungsrechtlich Rahmen gegeben haben, das nicht unbedingt ändern, sondern dass wir wie der Staat handelt, wie er intern funktioniert, zwischen den föderalen Ebenen aufgeteilt ist, wie er mit den BürgerInnen zusammenarbeitet oder kommuniziert, wie Entscheidungen getroffen werden, dass das sich im Grunde genommen stark ändert. Und jetzt komme ich da in meine Vision im Grunde genommen rein. Ich habe das ja schon eigentlich von Anfang an gesagt, als ich über das Staatsverständnis gesprochen habe. Ich habe da wirklich meine Vorstellung ist, dass wir einen hochkommunikativen Staat haben, der nicht mehr eine Maschine, sondern eher eine Art von Organismus ist, weil er so verwoben mit Zivilgesellschaft und Markt ist, dass er schafft, alle Kräfte dieser Gesellschaft zu mobilisieren, dass wir die Herausforderungen, die wir haben, wirklich meistern können. Und damit, das hört sich für manche dann schreien alle sofort irgendwie auf, Planwirtschaft, das hatten wir doch schon. Nein, so ist es überhaupt gar nicht gemeint, sondern es ist eher eben, dass der Staat eine moderative Funktion hat. Da nicht unbedingt eine instruktive, sondern dass er es schafft, dieses kollektive Verantwortungsgefühl zu erschaffen und alle Leute darum zu darum zu organisieren und zu verbinden, Leute reinzuziehen, Leuten zu animieren, den Baum zu gießen und so weiter und so fort, sich einzubringen für die Gemeinschaft und Gesellschaft. Und ich glaube, das ist für mich die Aufgabe des Staates, weil alles andere, was sozusagen, was jetzt so Kfz-Meldesachen und solche, sowas müsste eigentlich selbst organisiert technisch zu 95% dann im Backend laufen, sodass eigentlich nur noch der Staat als eben ein Organisator dieses Organismus fungieren kann. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so zu abstrakt gewesen, aber das wäre irgendwie das, was wir als Vision irgendwie probieren müssten zu erreichen.
Dann, lieber Arne, lass uns gemeinsam probieren, das zu erreichen.
Ihr seid schon sehr gut dabei.
Klingt, als könnten wir da mitgehen. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für das
Gespräch. Möchte unsere Hörer noch kurz darauf hinweisen, dass die CityLab Sommerkonferenz dieses Jahr wieder stattfindet am 18.06. im Umweltforum in Berlin-Friedrichshain. Den ganzen Tag ein kostenloses Event voll mit Vorträgen, Workshops, Diskussionen und unserem ganzen Team. Ich freue mich, euch alle da zu sehen und danke wie immer der Technologiestiftung Berlin und der Berliner Senatskanzlei, die unser Projekt unterstützen. Alle Infos zum CityLab gibt es auf der Webseite citylab-berlin.org und alle Infos zur Reform gibt es auf
reform-staat.org.
So ist das.
Und ab Mittwoch mit blank neuer
Webpage. Ganz neuer Webpage. Das war Arne Treves. Ich bin Benjamin Seibel und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.